Ja, hallo und herzlich willkommen zum TransDB Infrastruktur Review. Einmal zum Anfang die Frage ins Publikum. Hand hoch, wer kennt TransDB schon? Das sind alle. Sehr gut. Für die Aufnahme werde ich trotzdem gleich einmal noch kurz erklären, was ist TransDB überhaupt, warum gibt es das? Ja, und wir gehen auch ins Detail über die Hintergründe dieser Seite. Erst einmal kurz zu mir. Ich bin Lena, 23 Jahre alt. Ich habe eine Berufsausbildung als Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung. Ich bin im Hackspace im Chaospot in Essen zu finden. Ich bin eine der ursprünglichen Entwicklerinnen von TransDB und auch die aktuelle Maintainerin. Als Fahrplan für diesen Talk gibt es gleich einmal eine kleine allgemeine Einführung. Wir schauen uns die Geschichte an, wie ist das Ganze überhaupt entstanden. Dann gucken wir in die Technik. Ich habe euch ein paar Statistiken mitgebracht. Wir schauen uns die Infrastruktur an und auch den Tech-Stack. Moderation, auch ein wichtiges Thema. Gehen wir auch einmal drüber. Es gibt schwierige Entscheidungen und Herausforderungen bei so einem Projekt. Ja, und es gibt auch noch einen Ausblick, was ist so in Zukunft geplant? Wie könnt ihr mithelfen? Genau, und am Ende machen wir ein Q&A. Das Q&A wird ohne Aufzeichnung sein, ja, damit auch offen Fragen gestellt werden können. Wir fangen an mit, was ist TransDB überhaupt? Ja, die Suchmaschine für transrelevante Angebote, das ist der Slogan auf der Webseite. Es ist im Grunde eine öffentliche Liste mit einer Umgebungssuche und Filtern. Ja, und transgeschlechtliche Menschen können da Fachärzte, Chirurgen, Selbsthilfegruppen, Vereine und ja, alles Mögliche an Anlaufstellen finden. Die Einträge und die Daten und die Meldungen stammen aus der Community. Bedeutet, User gehen auf die Seite, können da Einträge einreichen, wenn die irgendeine Arztpraxis kennen, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben, kann das über ein Formular eingereicht werden. Und wir von TransDB moderieren das Ganze dann, schauen, sind die Einträge okay, passt das alles so, schalten das frei. Ja, das ist im Grunde, wie es im Kern funktioniert. Warum brauchen wir das? Transpersonen sind eine Randgruppe und die medizinische Versorgungslage ist schwierig. Personal hat häufig wenig bis gar keine Erfahrung. Es gibt auch nur sehr wenig Angebote, die spezifisch für Transpersonen sind. Es gibt auch noch nicht besonders viel Forschung. Und wenn man trans ist und sagt, okay, ich möchte irgendwie, ich brauche Hilfe, ich möchte transitionieren, dann war das früher immer so, dass man selbst recherchieren musste, im Internet gucken musste, okay, wo finde ich jetzt passende Anlaufstellen, in Selbsthilfegruppen nach Listen fragen, in der Community rumfragen, nach mündlichen Empfehlungen. Ja, und auch viele Ärzte hört man häufig so, kann ich nicht, weiß ich nicht, habe ich nicht bei dem Thema. Ja, und das ist blöd. Und dafür gibt es TransDB. Ich habe euch auch einen Screenshot mitgebracht. So sieht die Seite aus, wenn man da jetzt gerade drauf geht. Ich habe hier auch einen Pointer, funktioniert der? Ja. Wir haben ein Inputfeld hier oben, da kann man nach einer Stadt, einem Ort suchen. Links an der Seite ein paar Filter und in der Mitte dann direkt die Einträge mit Kontaktdaten und auch eben der Entfernung. Wichtigstes Feature hierbei ist eben die Umgebungssuche. Man kann entweder nach einem Ort hier suchen oder direkt seinen Browserstandort freigeben, um die Einträge zu kriegen. Und das ist daher relevant, weil eben, wenn ich jetzt einfach nur einen simplen Datenbankfilter machen würde auf Stadtnamen oder so, dann kriegt man die Einträge aus seiner Stadt, aber nicht aus den umliegenden Regionen, die vielleicht aber auch interessant sind. Deswegen haben wir hier bei dieser Umgebungssuche eine aufsteigende Sortierung nach Entfernung für die Einträge. So, da haben wir die Geschichte von TransDB. Das Ganze ging im November 2020 los. Da entstand so die Idee, waren Gespräche, Anrufe, wie könnte man sowas umsetzen. Im Dezember, also einen Monat später, ging dann die Entwicklung los, wo wir wirklich angefangen haben zu programmieren. Und der erste Live-Gang des Ganzen war im Mai 2021. Damit haben wir ungefähr 5 Monate reine Entwicklungszeit gebraucht bis zum ersten Live-Gang. Es war auch ursprünglich ein Team von 5 Personen. Wir haben 2 Leute gehabt, die Softwareentwicklung gemacht haben, eine Person, die Content Moderation gemacht hat, eine Person, die Projektmanagement gemacht hat und eine Person für PR hatten wir auch dabei. Die Arbeit an dem Projekt ist im Grunde bei allen in der Freizeit gewesen, neben Ausbildung, Studium, als Hobbyprojekt, im Grunde als ehrenamtliches Hobbyprojekt. Leider sind von den Leuten keine mehr wirklich aktiv dabei. Ich bin mehr oder weniger die einzige Person, die gerade noch aktiv diese Seite maintaint. Gibt's also schon ein bisschen länger. Ich habe auch noch hier einen schönen Screenshot aus der frühen Entwicklungsphase. So sah das Ganze ursprünglich mal aus in der frühen Entwicklung. Hier kann man auch einen schönen Unterschied sehen zu, wie es heute aussieht. Das ist schon ein bisschen gewachsen, das Ganze. Statistiken und Infrastruktur. Ich habe euch ja versprochen, ich bringe ein paar interessante Statistiken mit. Die habe ich auch dabei. Als erstes haben wir die Analytics der Seite. Es ist ein self-hosted Open-Source-Analytics-Tool, was auf eigenen Servern betrieben wird, das diese Statistiken erhebt. Wir haben ungefähr 9,17k Unique Visitors in den letzten 10 Monaten gehabt, davon 27,4k Sessions, 79,8k Seitenaufrufe. Unique Visitors und Sessions sind sozusagen einzigartige Seitenaufrufe, ist im Grunde alles, was da so an Requests gegenläuft. Das sind im Schnitt pro Woche 230 Leute, das ist schon nicht wenig, also die Seite wird aktiv benutzt und sie wird auch viel benutzt. Statistiken habe ich auch für die Datenbank, nämlich die Einträge, die bei uns gelistet sind, sind ja in einer Datenbank. Insgesamt haben wir 814 Einträge, davon sind 719 öffentlich. Die Einträge, die nicht öffentlich sind, sind Sachen, die noch freigeschaltet werden müssen, eventuell auf einer Sperrliste sind oder archiviert wurden. Der Datenstand ist vom 27. August 2026. Ich habe auch nochmal eine schöne Tabelle, wo ich das aufgeschlüsselt habe, welche Kategorien wir haben. Wir sehen, Therapieangebote, Gruppenvereine sind mit Abstand am meisten. Ganz unten sehen wir sowas wie Apotheken, Kryokonservierung, Urologie. Das sind auch Kategorien, die erst mit späteren Updates dazugekommen sind. Macht also Sinn, dass da weniger Daten verfügbar sind. Zum Thema Infrastruktur. Das Ganze läuft auf einem Server bei Hetzner im Nürnberg 1 Rechenzentrum. Das ist der CAX21 mit 4 CPU-Kernen, 8 GB RAM, 80 GB Speicher. Das reicht vollkommen aus. Interessant hier ist, dass es eine ARM-CPU ist, auf der das läuft. War ein paar Cent günstiger, als das gebucht wurde. Kostet das ganze Projekt im Grunde 11 Euro im Monat. Auf diesem Server laufen auch die Services, also die eigentliche Anwendung, gegen die ihr lauft, wenn ihr die Seite aufruft. Zuerst landet das bei einem Reverse-Proxy, der leitet es weiter an das Frontend, das ist ein eigener Container. Es gibt dann ein Backend mit einer API, mit dem das Frontend spricht und separat einen Geocoding-Service für diese Umgebungssuche. Das Ganze läuft in Docker-Container mit einem Docker-Compose-Setup und mittlerweile gibt es ein Produktivsystem und ein Testsystem. Ich habe es häufiger mal geschafft, mit Updates das Produktivsystem kaputt zu machen. Da die Seite viel benutzt wird, wäre das schon schön, wenn man das vorher testen kann. Deswegen gibt es jetzt auch ein Testsystem. Es gibt auch noch einige Services mehr drumherum. Unter anderem gibt es auch, weil mir die Seite ein paar Mal weggeflogen ist, ein Monitoring, dass das überwacht und Alarm schlägt, wenn irgendwas passiert. Es gibt einen Capture-Service, das ist auch ein selbst gehostetes Tool, das die API etwas absichert gegen Scraping. Komme ich gleich aber auch nochmal genauer zu, was das bedeutet. Es gibt ein Content-Management-System, das ist mehr für Projektmanagement. Es ist ein Ticketsystem hinten dran, das so ein Kanban-Board hat und die User-Verwaltung ist auch da drin. Und Analytics, das ist Umami, könnt ihr auf GitHub nachgucken. Ja, so ein Open Source Self-Hosted Analytics. Die Codebase und der Tech-Stack hat sich auch über die Zeit weiterentwickelt. Die erste Version, die wir gebaut hatten, war die Version 1, das war der erste Production Release im Mai 2021, lief im Frontend mit Vue und Nuxt. Das Backend ist ein Express.js mit TypeScript gewesen. Als Datenbank hängt da eine MongoDB hinten dran. Mit der Zeit haben wir da auch immer weiter dran gebastelt. Und dann ist irgendwann Version 2 entstanden im Februar 2022. Da haben wir das Frontend auf eine Beta-Version von SvelteKit umgebaut, das Backend etwas erweitert. Es gab dann eine Controller-Architektur für das Backend, um das ein bisschen ordentlicher zu bauen und auch wieder eine MongoDB dran. Auch noch großer Umbau, der erst letztens stattgefunden hat. Im Juni 2026 ging das live. Frontend, jetzt eine stabile Version von SvelteKit und das Backend auf C-Sharp mit ASP.NET Core umgebaut. Backend weiterhin MongoDB. Und der Geocoding-Service ist jetzt ein eigenständiges Tool, das auch ASP.NET und MongoDB verwendet. Warum C-Sharp und .NET? Liegt daran, dass einerseits das Backend sowieso mal neu geschrieben werden musste. Libraries, die da verwendet wurden, wurden eingestellt, wurden nicht mehr weiterentwickelt. Das war in dem Fall Overnight.js für die Controller. Und das ist natürlich blöd, musste sowieso neu geschrieben werden. Ich hatte aber auch keine Lust mehr auf das JavaScript-Ökosystem, weil es ist sehr schnelllebig und das ist blöd, wenn man nur eine Person hat, die das Ganze maintaint. Es ist sehr viel Arbeit, deswegen lieber etwas, das stabiler läuft, das die, für die langfristige Wartung gut ist. Ja, und ASP.NET bietet auch eine gute Struktur für Großprojekte. Es zwingt einen vom Framework her in bestimmte Patterns rein und das ist sehr hilfreich. Mittlerweile ist es ja auch Open Source und Cross-Platform seit 2016, obwohl es von Microsoft ist, hat aber hier auch den Vorteil, Microsoft steht dahinter. Das gibt es schon seit gefühlt 20 Jahren und es wird es vermutlich auch noch ein Stückchen länger geben. Und ja, da kann man sich drauf verlassen, dass das funktioniert, stabil läuft, den Aufwand auch für mich reduziert, nicht alle 2 Jahre alles irgendwie neu schreiben zu müssen. Und natürlich auch ein Vorteil, ich habe meine Ausbildung 3 Jahre lang auf C-Sharp gemacht. Hilft natürlich auch, wenn man sowas bauen möchte. Wie vorhin schon gesagt, es gibt ein Captcha-System. Dieses Captcha-System ist self-hosted, heißt CAP. Und das ist im Grunde ein Scraping-Schutz. Funktioniert so, dass im Hintergrund, wenn man einen Request macht, ein Invisible Captcha gelöst wird. Das ist nur einmal gültig, wird mitgeschickt bei der API, wird validiert und erst dann ist die Anfrage auch gültig. Damit das die UX nicht beeinflusst, wird der Token vorgehalten. Das ist nicht so, dass ein Capture gesolved wird, der Request wartet darauf und feuert dann erst, sondern im Nachhinein wird ein neuer Token erstellt, der dann vorgehalten wird für den nächsten Request. Das ist ein Proof of Work mit einer Instrumentation Challenge. Gibt es in der Doku von CAP auch eine genaue Beschreibung, wie das funktioniert. Ja, zusätzlich gibt es noch Rate Limits und Page Limits und das Ganze wird benötigt, weil die maschinelle Verfügbarkeit der Daten auch Konsequenzen hat. Ich kriege jetzt schon immer wieder E-Mails von Arztpraxen, die sagen, hey, wir kriegen zu viele Anfragen, nehmt mich bitte von der Seite runter, das ist zu viel, das geht nicht. Und das kommt jetzt schon rein und es wäre blöd, wenn Leute dann sich fröhlich Daten aus der API rausziehen, automatisiert Mails verschicken. Das hilft im Endeffekt niemanden, wenn Leute deswegen von der Liste genommen werden wollen. Daher diese Schutzmaßnahmen. Ich weiß natürlich, dass das nie 100% Leute aufhalten wird, die das scrapen wollen. Das wird sicherlich irgendwie möglich sein. Man kann es aber schwieriger machen und ich wollte da zumindest einen Teil tun, um das ein bisschen abzusichern. Weiterer spannender Teil von der Codebase ist das Geocoding. Geocoding bedeutet hier im Grunde, dass wenn man einem Service eine Adresse schickt, kriegt man Koordinaten zurück. Wenn man Koordinaten hinschickt, kriegt man Adressen zurück. Das wird eben für diese Umgebungssuche benötigt. Das war früher im Backend mit integriert. Jetzt ist es ein eigenständiger Service, der auch eine Open-Source-Lizenz hat, auch auf GitHub verfügbar ist. Und das funktioniert so, dass es sich von geonames.org, das ist so ein Projekt, das verschiedene Daten sammelt für so Adressen und Geocoding, sich die Daten runterlädt. Das sind Tabellen mit Ortsnamen, Postleitzahl, Koordinaten und das wird dann von dem Service in der MongoDB geladen mit einem Geospatial Indexing drauf. Ja, wir können dann da Koordinaten und Adressen gegenhauen und bekommen das entsprechende Gegenstück zurück. Genauigkeit ist hier auf die Orte beschränkt, das heißt, exakte Adressen gehen nicht. Das wäre ein bisschen zu aufwendig. Da gibt es fertige Services für von OpenStreetMaps, das Numina-Team zum Beispiel, braucht man aber sehr viel Server-Performance, sehr viel Speicherplatz und ist hier in dem Fall auch nicht notwendig. Die Genauigkeit auf Städte und Orte reicht für diese Umgebungssuche von TransDB vollkommen aus. Nächstes Thema, Moderation und Maintenance. So eine Plattform hat sehr viel Daten und es ist ja in dem Fall auch User-Generated Content. Das muss irgendwie überprüft und validiert werden, dass dann nicht jeder einfach irgendwas reinschreiben kann. Und dafür gibt es dann ein Management-Panel. Ich habe hier für euch auch Screenshots, wie das aussieht. So sieht das dann auf der Content-Moderationsseite aus, wenn man sich da einloggt, hat im Grunde eine Suche nach den Einträgen, sieht, was wartet auf Freischaltung und kann dann auch einen Eintrag bearbeiten. Die Detailbearbeitungsseite sieht so aus. Wir haben hier den Eintrag, den man auch auf der Seite nochmal sieht. Man könnte die Daten bearbeiten. Da kriegt man einfach das Eintragsformular, was dann vorausgefüllt ist, was auch für die Einreichung verwendet wird. Könnt den Eintrag löschen. Hier unten haben wir den Status. Dieser Status sagt im Grunde, ist der Eintrag freigeschaltet? Ja oder nein? Ist der Eintrag gesperrt? Ja oder nein? Und ist der Eintrag archiviert? Dieses Archivieren gibt es noch gar nicht so lange. Früher wurden Einträge einfach gelöscht, hat aber folgendes Problem. Wenn ich eine E-Mail kriege, dass die Einrichtung sagt, nehmt uns bitte von der Liste und ich lösche das raus und der wird neu eingereicht, kann ich das im System nicht mehr so gut nachvollziehen, was da eigentlich passiert ist. Deswegen werden Einträge jetzt archiviert. Zusätzlich gibt es auch noch den Aktivitätenverlauf, das ist auch relativ neu, was im Grunde eine Art Audit-Log ist von einem Eintrag, wenn man den bearbeitet, irgendwelche Sachen ändert, freischaltet, sperrt, archiviert, dann landet das in diesem Aktivitätenverlauf und wir können das dann im Nachhinein nachvollziehen, was da eigentlich genau passiert ist. Zusätzlich gibt es auch noch weitere Content-Moderation-Tools, es gibt eine automatische Duplikatserkennung, die im Backend dann anzeigt, hey, dieser Eintrag wurde schon mal eingereicht. Es gibt auch ganz neue Einträge zurückziehen. Wenn ein Eintrag eingereicht wurde, wird man auf so eine Seite weitergeleitet, heißt es hier, der Eintrag wurde eingereicht, möchtest du den nicht vielleicht lieber wieder zurückziehen? Wenn man aus Versehen was falsch eingereicht hat, gibt es die Möglichkeit, das zeitbegrenzt zurückzuziehen. Und auch das vorhin erwähnte CMS gibt es mit Ticketing und Userverwaltung. Wenn ein neuer Eintrag eingereicht wurde oder eine Meldung eingereicht wurde, dann landet das automatisch als Ticket da drin. Und das sind alles so die Sachen, um zu versuchen, den Wartungsaufwand möglichst zu reduzieren. Weil es ist sehr aufwendig, das alles am Laufen zu halten. Deswegen geht es momentan sehr viel darum, zu gucken, dass das Ganze möglichst automatisiert abläuft, dass die Systeme möglichst gut das alles abfangen, damit die Leute, die an dem Projekt arbeiten, was im momentan nur wirklich ich bin, nicht so viel Arbeit haben, weil es wird alles in der Freizeit gemacht. Es gibt auch schwierige Entscheidungen, die bei so einem Projekt getroffen werden mussten. Kleine Warnung, es geht jetzt hier gleich auch um medizinische Themen und Behandlungsfehler. Und die erste schwierige Entscheidung ist der Fokus bezüglich neuer Kategorien. Ich werde häufig gefragt, können wir nicht auch neue Kategorien hinzufügen, Schwimmbäder, Fitnessstudios zum Beispiel. Und da tue ich mich dann immer ein bisschen schwer, denn nur transfreundlich zu sein reicht nicht aus. Das TransDB ist keine einfach nur Liste von, das sind queer-freundliche Einrichtungen, sondern es geht darum, konkrete Angebote für transgeschlechtliche Menschen. Ich bin trans, was bekomme ich da und was möchte ich haben? Dementsprechend auch ein großer Fokus auf Gender-Affirming Care. Und das hat auch den Grund, um den Moderationsaufwand zu reduzieren, ganz viele Kategorien zu haben, bedeutet, dass auch ganz viel moderiert werden muss. Das bedeutet, dass es sehr viel umfangreicher wird, dass es Edge Cases gibt, eventuell brauchen eigene Kategorien noch eigene Felder. Es wird exponentiell schwieriger und aufwendiger und auch die User Experience leidet darunter. Das Eintragsformular wird größer, die Filteroptionen werden größer, es wird viel mehr Optionen geben. Und was natürlich auch passiert, ist, wenn wir 20.000 Kategorien haben, muss dafür auch was eingereicht werden. Und wenn man dann Kategorien anwählt und sieht, okay, da gibt es nur ein, zwei Einträge, ist das vielleicht auch nicht so schön für die User Experience. Dementsprechend der klare Projektscope hier auf konkrete Angebote für Transleute hilft der qualitativen Umsetzung enorm. Dann haben wir die Abwägung bei Reports, denn natürlich gibt es auch immer wieder die Fälle, dass Meldungen reinkommen, hey, diese Einrichtungen sind nicht empfehlenswert. Unter anderem kommt da häufig rein, respektloses Personal, Misgendering, organisatorische Hürden. Und das ist natürlich uncool, das ist blöd, das wollen wir nicht. Aber die Realität ist leider auch, es gibt wenig flächendeckende Versorgung. Optimalerweise würde man sagen, okay, die sind blöd zu mir, ich gehe einfach woanders hin, aber ein woanders gibt es häufig leider nicht. Deswegen muss hier häufig nach dem Motto gegangen werden, schlechte Versorgung ist immer noch besser als gar keine Versorgung. Aber natürlich achten wir auch darauf, ist ein konkreter Schaden entstanden, sind Einrichtungen häufiger gemeldet, dann fliegen die natürlich trotzdem raus, beziehungsweise landen auf der Sperrliste. Beispiele hierfür sind natürlich OP-Fusch. Wenn eine OP verfuscht wurde, sollte dieser Arzt nicht mehr empfohlen werden. Oder die berüchtigten 50 Milligramm Androcur sind auch immer so ein nettes Thema. Wollen wir vielleicht auch nicht unbedingt haben. Sowas landet dann tatsächlich auf der Sperrliste. Oder wenn natürlich tatsächlich eine Einrichtung wiederholt gemeldet wird, als die sind wirklich echt blöd, die sind echt respektlos, fliegen die natürlich raus. Stellt sich natürlich dann auch die Frage, Bewertungen und Anti-Empfehlungen, warum gibt es kein System, um Einträge zu bewerten oder irgendwelche Labels von geht hier nicht hin, das ist gefährlich. Es ist rechtlich problematisch, es könnte Klagen geben wegen Übernachrede zum Beispiel. Dafür habe ich keine Zeit und auch keine Ressourcen für diesen ganzen Ärger. Das ist es einfach nicht wert, es drauf ankommen zu lassen. Deswegen gibt es diese Sperrung von Einträgen nur intern und alles, was öffentlich auf der Seite zu sehen ist, ist im Grunde kleinster gemeinsamer Nenner. Ja, du bekommst hier in der Regel, was du brauchst. So, vielleicht sind die nicht die besten, aber wenn ich meine Pillen da verschrieben kriege, dann ist das okay. Dann ist das für viele Leute manchmal auch die einzige Option. Eine weitere Entscheidung ist die Lizenzphilosophie. TransDB ist öffentlich auf GitHub einsehbar, der ganze Quellcode, aber es gibt keine Open-Source-Lizenz. Bedeutet, es gilt das Urheberrecht. TransDB gilt deshalb eher als Source Available und nicht als Open Source. Und das hat auch mehrere Gründe. Unter anderem ist es nicht sinnvoll, dass weitere TransDBs aufgemacht werden. Also wenn Leute sich jetzt einfach den Code ziehen und eine eigene Seite aufmachen, dann geht das gegen den Kerngedanken des Projektes, diese Informationen an einer Stelle verfügbar zu machen. Und momentan ist es so, und es wird vermutlich auch lange Zeit noch so sein, dass die Zentralisierung der Community hilft. Wir reden viel über Dezentralisierung von großen Firmen. Und das ist auch alles richtig und wichtig. Aber als Randgruppe, als Community sind wir stärker, wenn wir zusammenhalten, wenn wir Informationen zentralisieren und für alle verfügbar machen, einfach zusammenhalten und davon profitiert jeder. Und weitere TransDB-Instanzen, die im Internet laufen würden, machen wenig Sinn, zumal die dann vielleicht auch irgendwann da tot rumliegen, nicht mehr maintained werden, weil es ist ein gigantischer Moderationsaufwand und initial ist was dann vielleicht immer total toll und wenn es langfristig maintained werden soll, ist dann nicht mehr so viel los und das wäre wirklich schade, weil Leute dann wieder eine eigene Recherche machen müssten. Es gibt aber auch vielerlei Möglichkeiten mitzuhelfen, zum Beispiel Einträge einzureichen. Wenn ihr gute Anlaufstellen findet, tragt die gerne ein, die Webseite gerne weiterempfehlen und teilen. Ich habe auch Visitenkarten hier. Ich kann die ja mal kurz hier hoch zeigen. Die sehen so aus. Ich habe einen ganzen Stapel davon hier. Ich lege die auch auf dem Event aus. Ihr könnt euch gerne hier gleich was davon mitnehmen. Gerne auch ein bisschen mehr. Verteilt das bei euch. Da habt ihr auf jeden Fall auch Optionen mitzuhelfen. Auch testen auf dem neuen Testsystem. Ich werde auf Fedi ab und zu Bescheid sagen, hey, hier gibt es neue Features, die entwickelt wurden, wollt ihr da nicht mal reinschauen auf dem Testsystem? Ja, da gerne auch dem Fedi-Account von TransDB folgen. Gibt es immer wieder News, könnt immer wieder mithelfen und testen. Content Moderation und Administration und Softwareentwicklung ist schwierig, weil ich kann natürlich nicht einfach und will auch nicht jeder Person Schreibrechte auf das Admin-Panel geben. Das ist halt ein Sicherheitsproblem dann eventuell, wenn ich nicht weiß, wem kann ich da vertrauen. Jemanden einfach Schreibrechte geben, ist schwierig. Bei der Softwareentwicklung würde ich auch darum bitten, nicht ungefragt irgendwelche Pull-Requests einzureichen. Wir können aber gerne über alles quatschen. Wenn ihr Vorschläge habt, Ideen habt, Anregungen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Alles, was ich hier gesagt habe, ist auch nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist. Wenn ihr Ideen habt für bessere Lösungen, wie man Sachen anders machen kann, kommt gerne auf mich zu. Wir können darüber quatschen. Ich bin auch noch auf dem Event hier die ganze Zeit unterwegs. Ihr könnt mich auf Deckt anrufen, ihr könnt auf Fedi schreiben, dem TransDB-Account auf Fedi schreiben. Ich gucke da die ganze Zeit rein. Es gibt auch noch Ideen für die Zukunft und einen Ausblick. Momentan arbeite ich an einem erweiterten Änderungsformular. Bisher sind alle Eintragsmeldungen, sowohl Meldungen wie E-Mail-Adresse bitte aktualisieren, alles in ein Freitextfeld gewesen. Das ist anstrengend zu moderieren. Es muss alles per Hand moderiert werden und in Zukunft soll es da dann auch ein vorausgefülltes Formular geben, wo man noch die Daten anpassen braucht und bekommt dann im Admin, also wir bekommen dann im Admin-Panel so eine Art Git-Diff angezeigt für die Einträge, die man dann nur noch bestätigen braucht oder ablehnen braucht, mit einer vernünftigen Versionsverwaltung dran. Das hilft dann hoffentlich auch, den Aufwand zu entlasten. Ähnliches ist auch für das Report-Formular in Zukunft geplant, dass es da ein vorgefertigtes Formular gibt, nicht einfach nur ein Freitextfeld, was die Moderation vereinfachen soll. Ein großes Thema, TransDB Goes Europe. Momentan sind wir nur in Deutschland verfügbar, aber technisch sind alle Grundsteine gelegt, dass die Seite später auch in anderen Ländern verfügbar sein wird. Das ist ein Ziel, worauf gerade hingearbeitet wird. Der Rollout wird vermutlich so sein, dass es erstmal so in die umliegenden Länder expandiert. Ja, aber wir wollen, dass das Ganze in Europa verfügbar sein wird. First-Party-Eintragsbestätigungen, also so eine Art Verified-Badge, wenn jetzt eine Einrichtung sagt, hey, wir wissen, dass dieser Eintrag existiert, wir stehen dahinter, wir finden das gut und sind uns dem bewusst, dass man da irgendwie so eine Art Verified-Badge hintermacht. Ist aber auch nur eine Idee, genauso wie ein Self-Service für Einträge, dass jetzt zum Beispiel Vereine sagen können, gebt uns doch einen Account, dass wir unseren Eintrag zumindest selber bearbeiten können. Das ist alles möglich. Das können wir alles bauen, sind so ja, Ideen für die Zukunft. Genauso wie ein vernünftiges E-Mail-Setup. Momentan laufen alle E-Mails einfach in ein Postfach. Ist vielleicht nicht so schön, ein vernünftiges E-Mail-Setup wäre da besser. Und auch DNS auf einen europäischen Anbieter umziehen. Momentan läuft das über Cloudflare. Es wird nicht getunnelt durch Cloudflare, es ist nur das DNS, aber es möchte ich perspektivisch auch gerne umziehen. Wenn ihr da Vorschläge habt für Anbieter, welche ihr empfehlen könnt, sagt gerne Bescheid. Dann war es das auch schon. Wir sind durch. Ich habe einmal hoffentlich euch einen guten Überblick geben können. Hier auf der Folie auch nochmal ein paar Kontaktdaten, wo ihr die ganzen Sachen findet. Die Webseite, den Fedi-Account, die E-Mail. Ja, und wie gesagt, quatscht auch gerne noch mit mir, wenn ihr Vorschläge habt. Ja, ich bin soweit durch. Wir machen gleich das Q&A. Die Aufzeichnung kann abgeschlossen werden.